Ganz genau an dem Tag bin ich in Berlin-Schönefeld angekommen, weil das ein entscheidender Tag in meinem Leben war. Ich bin angekommen, ausgestiegen, habe gesagt, Gott sei Dank, ab heute hängt alles nur von dir ab.
Ich habe gesagt, ja, sag mal, wo warst du? Und der sagt, ja, ich war in DDR. Ich habe gesagt, was ist denn das DDR? Und dann hat er gesagt, wenn du groß bist, kannst du auch rübergehen, dann lernst du neuen Beruf und das und jenes. Und dann seitdem, die DDR war immer bei mir irgendwo im Hinterkopf.
Damals war Vietnam sehr arm. Wir hatten nicht genug Reis produziert, ja, damals noch. Und Hunger ist gegenwärtig. Als wir nach DDR kamen, oh, es gab alles zum Essen. Ja.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 2. Traumziel DDR.
Hallo, ich bin Alexander Riedi und sitze hier im Studio mit
Elke Hanusch.
Und wir beide sind vom DAAD. Wir wollen heute einen Blick auf die DDR werfen und ja, wir wissen, es gibt ostdeutsche Sichten und westdeutsche Sichten auf die DDR, aber es gibt auch ausländische Sichten. Und als Institution, die sich mit Austausch, Studentenaustausch beschäftigt, haben wir natürlich immer mit auch ausländischen Studierenden zu tun und wir fragen uns, wie haben die eigentlich die DDR erlebt? Und siehe da, nicht die graue DDR, die blasse, die unattraktive DDR kommt da ins Bild, sondern die DDR war auch ein Ort, nach dem man sich gesehnt hat, an dem man unbedingt hin wollte, für den es gute Gründe gab, wo man besser leben konnte als zu Hause. Das hat mich überrascht.
Und ein Ort der Sicherheit auch und auch der Fröhlichkeit des Miteinanders.
In Maputo, damals war ich bei TPU, Transportisch Publicus Urbanus. Also das ist ja wie ein Nahverkehrsunternehmen, ja. Ne, damals. Und meine Schwägerin hat dort gearbeitet und hat für mich dann durch ihre Connection einen Platz, einen Ausbildungsplatz gefunden. Aber wissen Sie was, ich wollte immer in die DDR, weil 1984 Kumpel von mir, mit dem ich, der war älter als ich, der ist leider verstorben, Oskar ist er, und der ist zurückgekommen 1984 nach Kelimane, total, der war anders und die Haare und dies da und so typisch damals, Michael Jackson Messi so. Der war richtig so schön angezogen und so attraktiv und ich fand das interessant. Ich habe gesagt, ja sag mal, wo warst du? Und der sagt, ja, ich war in DDR. Ich habe gesagt, was ist denn das DDR? Und dann hat er gesagt, wenn du groß bist, kannst du auch rübergehen, dann lernst du neuen Beruf und das und jenes. Und dann seitdem, die DDR war immer bei mir irgendwo im Hinterkopf. Und wo meine Schwägerin gekommen ist, dann habe ich mir gedacht, jetzt ist die Chance gekommen. Ich habe alles getan, damit sie mich nach Maputo nimmt, von Maputo in die DDR. Ich wollte sofort. Das war bei mir schon auf der Tagesordnung.
Ja, die Stimme, die wir da gerade gehört haben, war die von Felix Ronda aus Mosambik. Und der hatte die DDR in seinem Hinterkopf und das war sein fester Plan, ja, dorthin zu reisen.
Wenn du einmal groß bist, dann kannst du auch in die DDR. Was ich sehr überraschend fand, ist, dass Felix die DDR und Michael Jackson in einem Atemzug nennt. Für mich, wenn ich an Frisuren in der DDR denke, denke ich zuerst an den Fokuhila von Kurz hinten lang. Ich finde den Gedanken Michael Jackson und die DDR finde ich ganz schön und habe mich gefreut, dass Felix das so beschrieben hat.
Ja, Felix kommt ja aus Mosambik. Mosambik war hatte ein sozialistisches Regime und war insofern ja auch im Fokus ja, von der DDR-Außenpolitik. Ne? Die DDR wollte das Partnerregime unterstützen, beim Aufbau unterstützen und hat da ja auch entwicklungspolitisch ja, besondere Ambitionen gehabt. Wir haben aber auch mit Stipendiaten gesprochen, die aus Westafrika in die DDR gekommen sind, aus dem Senegal und aus Ghana. Und die Regime dort waren nicht sozialistisch. Aber auch die haben einen Weg in die DDR gefunden. Und auch für die war die DDR aus bestimmten Gründen attraktiv und eine Wahl. Ja, die haben sich schon bewusst dafür entschieden.
Ja, lass uns da mal reinhören.
Ganz genau an dem Tag bin ich in Berlin-Schönefeld angekommen, weil das ein entscheidender Tag in meinem Leben war. Ich bin angekommen, ausgestiegen, habe gesagt, Gott sei Dank, ab heute hängt alles nur von dir ab. Du hast jetzt das Versprechen, dass du hier 6 Jahre bleiben kannst, 1 Jahr Sprache, 5 Jahre Studium. Wenn das klappt, dann kannst du wissen, hast du auch was dazu beigetragen. Wenn du nicht das ernst nimmst, wenn das nicht klappt, dann bist du selber schuld.
Das war die Stimme von Dr. Karamba Diaby, Mitglied des Deutschen Bundestages. Und der Herr Diaby kam aus dem Senegal. Er war nicht Mitglied in der Kommunistischen Partei des Landes. Er war engagiert als Student. Und wie er später erzählt, er war weise. Und im Grunde ja in einer unterprivilegierten Situation und hätte eigentlich auch dort Unterstützung erfahren sollen im Senegal, aber das hat nicht so gut geklappt.
Und dann ja, hat er sich für dieses Stipendium in die DDR beworben. Er hat es erhalten, weil er, wie er später nicht ohne Stolz sagt, auch gut war und merkt von Beginn an, dass es an ihm liegt, dass es klappt. Das Land, in das er reist, die DDR, gibt den Rahmen und er kann ihn gestalten. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es an ihm.
Ja, das ist ein ziemlich ja, ein individueller Weg, auch ja, mit einem bestimmten Maß an Selbstbestimmung und Entscheidung, das dahergeht. Das ist nicht die Entsendung als Gruppe und als Kohorte, die es sicherlich auch gab. Und das war so wahrscheinlich das gängigere Modell, dass ja, ganze Kontingente von Studierenden in die DDR gekommen sind, aufgrund von Abkommen, die die DDR mit Ländern unterhalten hat. Der Dr. Karamba Diaby kam aus Westafrika, ja, aus dem Senegal. Und dann haben wir auch ein Beispiel aus Ostafrika, aus Äthiopien. Äthiopien hatte das sozialistische Regime, aber auch da sagt unser Gesprächspartner, der sich ja bewusst entschieden hat, nach Deutschland zu kommen, dass für ihn ja, der Unterschied zwischen DDR und BRD gar nicht so klar war oder gar nicht wichtig war. Für ihn ja, war es das Ziel, ja, ins Deutschland zu kommen, in das Land ja, der Technik.
Man kennt das irgendwo, made in Germany, und dann wir sind auch davon ausgegangen, dass Ausbildung in Deutschland könnte mal besser sein als woanders. Das war nur, wir waren also junge Leute, auf jeden Fall haben wir uns so entschlossen.
Ja, das war eine Stimme aus Äthiopien, die uns sagt, DDR oder BRD, Hauptsache Deutschland.
Ganz genau.
Und jetzt zoomen wir mal etwas raus und bleiben hier in Europa und schauen auf unseren östlichen Nachbarn Polen, auch Teil des Ostblocks, aber ja, Nachbarland von Deutschland und vielfältig, historisch und kulturell. Wir wissen auch, ja, schmerzhaft, aber auch im Positiven mit Deutschland verbunden. Und da haben wir mit Janusz Korniewicz gesprochen in Warschau. Der kam als junger Mann nach Dresden.
So ist es. Und bei ihm merkt man als Motivation einen ganz starken, auch familiären Bezug.
Sein Vater war auch im Ausland, hat er uns berichtet, auch in den USA. Und er sagt, dass er Deutschland in Erwägung gezogen hat. Auch wegen der, glaube ich, wegen der guten Ausbildung, die er im Ingenieurbereich dort bekommen würde. Aber so ganz sicher war er sich auch nicht. Und er ging dann nach Dresden erstmal testweise, um auch Deutsch zu lernen.
Um sein Deutsch zu vertiefen. Er hat Deutsch in der Schule gelernt und hat aufgrund dieser Beziehungen und auch weil Deutsch in seiner Familie eine ganz, ganz große Rolle spielte, sich dann für ein Studium in der DDR entschieden. Oder zumindest erstmal den Versuch eines Studiums in der DDR. Das wird er später noch anders ausführen.
Dresden, also ich kannte schon ein bisschen von früher, weil wir sind in den 70er Jahren mit den Eltern dort zum Urlaub gekommen. Und haben damals, glaube ich, eine oder zwei Wochen sich dort aufgehalten und Mehrheit der Stadt besichtigt. Die Museen, grüne Gewölbe, Brühlsche Terrasse, Altstadt, das kannte ich noch. Und meine Mutter war oft dort zum Besuch, weil in Dresden gab es VEB Elektronik, ein Partnerbetrieb für polnische elektronische Betrieb. Dabei muss ich sagen auch, dass von Dresden kam polnische König, zwei polnische Könige, August der Starke. Und in Dresden konnte man besonders auf Zwinger, auf dem Schloss, mehrere polnische Adler sehen und polnische Wappen bis heute sind sie da. Also man fühlte sich fast wie zu Hause, dass die Macht ist mit polnischen Adler gesehen, war auch katholische Kirche dort. Mit polnischem Gottesdienst sogar. Deswegen, wir hatten uns nicht so irgendwie ganz fremd gefühlt, waren polnische Akzente. Sachsen war auch irgendwie mit polnischer Geschichte verbunden. In Warschau wurde auch sächsische Achse gebaut im Stadt. Gibt es auch sächsisches Schloss. Also irgendwelche Verbindungen schon von der Geschichte.
Ecke, wir haben jetzt vier Stimmen, vier Menschen gehört. Drei aus Afrika, Mosambik, Senegal, Äthiopien und die vierte dann aus Polen. Wenn man da so reinschaut in die Umstände und die Motivlage, dann sind die vier doch ganz schön verschieden. Kann die nicht in einen Topf werfen.
Das stimmt und das tun wir ja auch nicht.
Lass uns doch nochmal genauer schauen, was die jeweilige Motivation gewesen ist.
Mein Vater hat sehr gute Erfahrungen mit den ausländischen Aufhalten gemacht. Er hat auch zum Teil in der Amerika studiert. Mhm. Deswegen meinte er, es ist gut, wenn ich gleich auch ins Ausland fahre. Und DDR, das war eine der besten Möglichkeiten, die mir zur Verfügung standen. Ich konnte auch in Russland, für Studium in Russland mich bewerben, das wollte ich nicht. Ich habe ganzes Gymnasium Deutsch gelernt als Fremdsprache. Deswegen für mich, das war mehr naturell, diese Richtung und auch die Deutschkenntnisse, die in meiner Familie immer waren, weil Polen war 120 Jahre geteilt und Teil davon war unter Preußen. Deswegen, wir waren irgendwie auch mit dieser Sprache bekannt. Deswegen für mich, das war ganz naturell. Diese Richtung ist gut und man kann auch immer weiter für die Zukunft denken, diese Richtung.
Ich kenne keinen, der sagen würde, ich wollte nicht, ich bin gezwungen worden. Nein. Man muss sich bewerben. Und dann ging man zu einem medizinischen Check-up. Und erst wenn man körperlich und psychisch top war, dann durfte man in die DDR. Mhm. Ne? So war das. Aber beworben und dann hat man dann warten müssen. Und dann wir hatten so einen Konzentrationsplatz, wo wir dann jeden Tag dorthin gegangen sind. Und ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Ich hatte ja damals eine Ausbildung gehabt bei TPU. Und Ich bin nur hingegangen, habe ich unterschrieben und dann war ich wieder weg zu dieser Versammlung, dann wo Treffpunkt dann. Weil ich muss an zwei Orten sein. Ich musste in der da im Betrieb wegen der Ausbildung als Autoschlosser, ja, und dann dazu noch am Versammlungsort. Mhm. Aber das habe ich irgendwie hingekriegt dann. Mhm. Gott sei Dank. Die haben immer uns getroffen, mhm, gequatscht. Wir waren sehr viel. Sehr viel. Damals war es so, dass praktisch, wenn nicht jeden Tag, praktisch jede Woche, ne? Jede Woche sind die Leute gekommen in die DDR. Zu meiner Zeit, jeder wollte in die DDR. Mosambik war ja unter Bürgerkrieg. Ja. Und das war die einzige Möglichkeit. Entweder bist du zur Armee gegangen oder in die DDR. Ich habe einen Kumpel, der schon in Kuba war. Und der war mit mir dann damals noch in dieser Versammlung. Der wollte auch dann in die DDR. Ich weiß nicht, ich war ja ziemlich sehr jung. Mich hat Kuba nicht interessiert. Ich wollte unbedingt in die DDR. Das war eine pure Abenteuer. Ja. Auch sage weg von Mosambik. Ja. Weg von dieser, von Krieg und von Armut und alles, was damals da war. Ja, das war schon extrem.
Und dann haben wir da natürlich noch eine ganz wichtige Gruppe, auch zahlenmäßig, das sind die Vietnamesen. Vietnam war politisch natürlich verbunden dem Ostblock, hatte kam aus dem Bürgerkrieg und war entwicklungspolitisch ja auch in einer sehr schwierigen Situation. Die DDR hat große Kontingente an Stipendiaten aufgenommen und die berichten ja von der schwierigen Situation im Heimatland.
Für uns war auch ein neues Land und es war ganz anders als was wir in Vietnam kennengelernt haben.
Wo waren die Unterschiede?
Ich glaube, sehr, sehr großer Unterschied. Vielleicht damals war Vietnam sehr arm. Wir hatten nicht genug Reis produziert, ja, damals noch. Und Hunger ist gegenwärtig. Als wir nach DDR kamen, es gab alles zum Essen. Ja. Briten waren sehr billig und so weiter. Wir haben ein Stipendium, ich glaube, 320 ungefähr.
Mark.
DDR-Mark.
Wie war das gut?
Es war ausreichend für Studenten. Ja. Ja. Weil wir wohnen da im Internat, also
Studentenwohnheim.
Wohnheim, ja. Es war noch Internat genannt. Ja, ja, und so weiter. Und ich glaube, die Lebensmittel waren nicht so teuer. Also es wird 320 Reis für uns.
Ecke, die politischen Rahmenbedingungen für die ausländischen Stipendiaten in der DDR, also die Rahmenbedingungen zu Hause, die waren sehr verschieden. Wenn wir aber auf die Motive, auf die individuellen persönlichen Motive schauen, die die Menschen jeweils angetrieben haben. Was siehst du da? Erkennst du da bestimmte Muster wieder?
Ja, in der Tat. Mir ist aufgefallen, dass die Motive, die die fünf Personen nennen, sich sehr stark ähneln mit den Motiven, die wir heute hören und sehen in Nachbefragungen von heimgekehrten Stipendiatinnen und Stipendiaten, die kehren wieder und die scheinen dann wohl universell zu sein. Und es scheint unabhängig davon zu sein, ob es die DDR war, in die man gegangen ist zum Studieren oder ein anderes Land.
Kannst du das mal am Beispiel erklären?
Ja, mir ist zum Beispiel aufgefallen bei Felix, der sich aus seiner Peer Group, sage ich jetzt mal, anfixen lässt, weil jemand zurückkehrt aus einem Land, das Felix gar nicht kennt, gar keine Vorstellung hat. Aber er merkt, dieser Auslandsaufenthalt hat mit seinem Freund, seinem Kumpel, wie er sagt, etwas gemacht. Man sieht es auch, er sieht aus wie Michael Jackson. Und seitdem will er da auch hin. War in seinem Hinterkopf, sagt er. Ein anderes Beispiel, was ich auch immer wieder höre von ausländischen Stipendiatinnen und Stipendiaten als Motivation, nach Deutschland zu kommen zum Beispiel, ist die Verbindung zur Sprache. Janusz hat Deutsch gelernt. Sein Vater hat positive Erfahrungen mit dem Studium im Ausland. Janusz war mit seiner Familie viel in der DDR. Das sind ganz starke Motivationen, sich später für ein Studienziel zu entscheiden, es schon zu kennen. Mir fällt im Nachhinein auf, dass auch Karambadjabi als jemand, der zu Hause beschränkt war in seinen Entwicklungsmöglichkeiten, im Studium im Ausland, in dem Falle in der DDR, einen Weg gesehen hat, gefunden hat, sich persönlich zu entfalten, sich weiterzuentwickeln. Und wir sehen an zwei Äußerungen aus Vietnam und auch aus Mosambik, dass ganz essentielle Motive eine Rolle spielen können. Einerseits die Kriegserfahrung zu Hause, persönliche Sicherheit und auch aus Vietnam Mangelwirtschaft, noch größere Mangelwirtschaft im eigenen Land und dann in die DDR kommen, in ein anderes Land und essen zu können, eine Stipendienrate zu haben, 320 Mark, das muss unglaublich viel Geld gewesen sein für diesen Stipendiaten.
Und dann hatten wir ja noch den Dr. Gibissa aus Äthiopien.
Stimmt.
Wie siehst du da die Motivationslage?
Ja, Deutschland als Vorsprung durch Technik. Land, wenn er sagt, made in Germany, und da wollte ich hin, ich war ein junger Mann, technikaffin, das kennen wir auch, Deutschland als Zielort für Studierende, die wissen, dass wir tolle Ingenieurs- und Technik-Maschinenbau-Ausbildung, Studiengänge in Deutschland haben.
Ja, so betrachtet sind die Motive damals gar nicht so viel anders wie die Motive heute. Und ja, trotz der historischen Veränderung und der ja völlig anderen politischen Rahmenbedingungen kann man auf dieser Ebene ja eine Kontinuität erkennen. Da ist was gleich geblieben und gar nicht so verschieden gewesen, auch damals zwischen DDR und BRD.
Ja, in der Tat. Weil ich vorhin die Sprache erwähnte, ist mir aufgefallen, das werden wir später ja auch noch hören, Deutsch spielt eine große Rolle. Und damals in der DDR, es gab ja keine englischsprachigen Studiengänge. Die sind alle nach Deutschland, in die DDR gekommen zum Studieren und wussten, sie würden es auf Deutsch tun. Das ist eine, wie ich finde, fällt mir gerade auf, ganz bemerkenswerte Erscheinung. Heute denken wir darüber nach, mehr englischsprachige Studiengänge einzurichten, weil Deutsch im Ausland nicht mehr so stark gelernt wird.
Entsprechend gut musste die vorgeschaltete Sprachausbildung sein, nicht? Denn ja, am Ende saßt du da mit deinen deutschen Kommilitoninnen und Kommilitonen im normalen Unterricht und musstest dem folgen können, auch wenn deine Muttersprache Amharisch oder Vietnamesisch ist.
Ganz genau.
Ja. Darüber hören wir in der eigenen Episode sehr viel. Wie war dieser Sprachunterricht eigentlich strukturiert? Wie hat man das geschafft, Nullanfänger, ja, die aus dem nicht-lateinischen Alphabete auch kommen, wie kann man die in 10 Monaten sprachlich, aber auch fachlich zur Studierfähigkeit bringen?
Ja, ganz spannend.
Ja, und ich würde gerne auch nochmal festhalten, diesen Kontrast der Möglichkeiten, in die DDR damals zu kommen als Student. Wir haben zum einen die Kontingente und ja die Regierungsabkommen, also eine sehr stark strukturierte Form, in der Menschen gekommen sind, Wir haben aber auch, wenn bestimmt von geringerer Bedeutung, aber wir haben auch durchaus individuelle, ganz persönliche Wege in das Studiensystem der DDR.
Ja, vielleicht von geringerer, zahlenmäßiger Bedeutung. Ich glaube, für
genau,
die Personen.
Genau, das meine ich, ja. Von den Personen genauso wichtig.
Große, ja? Prägende Bedeutung.
Ja. Ja. Aber die großen Gruppen sind natürlich die, ja, die im Kontingent gekommen sind. Auch als Gruppe, das haben wir gehört, ja, aus Vietnam der Bericht, dann waren wir 60 oder 70 und sind als Gruppe gekommen. Ja, aber Janosch ist alleine nach Dresden gekommen. Das gab es eben, ja, auch. Also das war schon vielfältig. Ich würde gerne noch mal zwei Stimmen hören, die das noch mal belegen und deutlich machen. Einmal aus Mosambik und dann aus dem Senegal.
Mosambik war zu damaligen Zeiten sozialistisch. So war ein sozialistisches Land. Und die DDR war auch sozialistisch. Und es gab sozusagen 1979 ein Regierungsabkommen zwischen zwei Ländern. Und junge Leute, junge Mosambikaner, durften in die DDR, um zu studieren, um zu arbeiten, um sich um bestimmte Berufe zu lernen. Und ich war vielmehr in dieser mittleren Sparte, wo junge Leute dann in die DDR gehen durften, um bestimmte Berufe zu lernen.
Ich denke, dass ich nicht schlecht war. Und sonst hätte ich das Abitur nicht geschafft und auch nicht den Zugang zur Universität dort bekommen. Aber das hat alles nicht viel geholfen, weil ich da an der Uni in Dakar kam, in Senegal, 1982. Und hatte eigentlich Recht auf Stipendium, weil ich Waisenkind war. Meine Mutter ist gestorben, war 3 Monate alt. Mein Vater war 6 Jahre alt und mit guter Note. Eigentlich war nach den damaligen Kriterien, war ich eigentlich prädestiniert, Stipendium zu bekommen. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich erlebte, dass einige jüngere Leute wie ich, also die in meinem Alter waren, auch Stipendium bekommen hatten, obwohl die Eltern hatten. Und die hatten das Privileg, dass diese Eltern leben. Und noch privilegierter sind sie, weil die Eltern noch Arbeit haben. Und die haben Stipendium bekommen, ich nicht. Und das war schon ein Tiefpunkt in meinem Leben, dass ich dann gesehen habe, Leistung zählt nicht immer. Manchmal sind Beziehungen, die eine Rolle gespielt haben.
Wir haben uns jetzt mit der individuellen Motivation beschäftigt und auch mit den sehr diversen politischen Rahmenbedingungen, unter denen diese Entscheidung für ein Studium in der DDR gefallen ist. Es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Aspekt, das ist die Technologie, das Niveau der akademischen Ausbildung, das Wissen, das man dort erwerben konnte und das vermutlich höher war als das, was es am Heimatort zu lernen gab. Und das ist natürlich auch eine starke Motivation. Und dazu hören wir jetzt Dr. Lilia Cuesta aus Kuba.
Hört, hört, Technologie und der erste O-Ton einer Frau.
Also es gab 3 Abteilungen. Etwas hatte mit Computer Science, die andere war Statistik und die andere war Mathematica pura. Also reine Mathematik, was das, also ohne Anwendungen oder Computer oder sowas. Und das war, aber hier kam ich für die numerische Mathematik, was nicht mit Computer zu tun hat, sondern das ist alles theoretisch. Aber man muss auch beweisen, dass diese Sachen, die man am Computer macht, wirklich zu den Lösungen konvergieren, dass sie wirklich eine Lösung ergeben. Und das war theoretische Arbeit und das ist, was ich hier gemacht habe. Also numerische Mathematik habe ich hier promoviert. Es war in der DDR und Kuba hatten einen Vertrag an der Universität. Ja. Natürlich kamen meistens Studenten oder Doktoranden hier zum Studieren oder Promovieren. Und in unsere Richtung kamen natürlich keine Studenten, kamen aber Professoren, um zu lernen oder meistens in Sommerkurse. Und deswegen bin ich hierher gekommen, weil einer der Professoren, Professor Josef Nitsch, aus der Humboldt-Universität, war da und dann hat mich am Ende vorgeschlagen, dass ich hierher komme und meine Doktorarbeit schreibe.
Mir ist aufgefallen, dass wir technische Studienfächer haben, die Sie in der DDR studieren, dass Sie mit keiner Silbe erwähnen, dass Sie eventuell vielleicht auch Germanistik studieren wollten oder Deutsch als Fremdsprache, könnte man ja auch vermuten, wenn man in ein deutschsprachiges Land geht und sich vorher die Mühe gemacht hat, diese Sprache zu lernen oder sie gegebenenfalls dann auch in vorgeschalteten Sprachkursen sehr schnell, sehr fleißig bis auf ein respektables bis hohes Niveau gelernt hat. Kannst du dir erklären, warum das so sein könnte? Hast du da eine Idee?
Naja, ich glaube, da können wir wieder zurückgehen auf die individuellen Motive, die wir uns ja eben genauer angeschaut haben. Wenn ich mich entscheide, im Ausland zu studieren, brauche ich einen Mehrwert. Der kann auch fachlich sein, sollte fachlich sein. Wir haben gesehen, dass es politische und lebenstechnische Motive gibt. Aber vielleicht das stärkste Motiv überhaupt ist, da kann ich etwas lernen, was es in dieser Form bei mir zu Hause nicht gibt. Und da hat die DDR offensichtlich ein technisches Niveau und vielleicht auch ein didaktisches Niveau anbieten können, das so attraktiv war, dass bereits ja auch qualifizierte oder sehr ambitionierte Leute, die genau wussten, was sie lernen wollen, wie sie sich weiterentwickeln wollten, dass sie in der DDR gefunden haben.
Und vermutlich hat es das in der Germanistik oder in philologischen Fächern auch gegeben, aber mit Menschen, die das in der DDR studiert haben, die gab es ja auch, konntest du nicht sprechen?
Ja, in der Tat. Ich habe eine polnische Germanistin und einen polnischen Germanisten interviewen können. Das kommt auch in einer späteren Episode. Die berichten, wie sie als quasi als Austauschstudierende gekommen sind. Die waren in Warschau bzw. in Poznan und sind dann für ein Semester an die Universität Halle gegangen. Da gab es ein Abkommen zwischen den beiden Universitäten und im Rahmen dieser Hochschulpartnerschaften, davon gab es sehr viele auch in der DDR, gab es dann Austausch, der eben kein Vollstudium war, sondern für eine begrenzte Zeit. Und ich glaube, das Beispiel von der Liliane Cuesta aus Kuba passt auch da rein. Sie ist gekommen im Rahmen einer Partnerschaft der Humboldt-Universität und ihrer Heimatuniversität in Havanna. Und dann gab es da eine Co-Betreuung, quasi Co-Tutel, würden wir heute sagen. Ja. Also, ja, mit Betreuern auf beiden Seiten. All das gab es natürlich auch noch. Natürlich gab es auch stark ideologisch geprägte Fächer bis zum wissenschaftlichen Kommunismus. Auch das Philosophiestudium war natürlich ganz stark von der marxistisch-leninistischen Weltanschauung geprägt und auch in dem Rechtsbereich, überhaupt in den, was man vielleicht Staatswissenschaften heute nennt. Ich weiß nicht, ob die DDR das selbst so genannt hat, aber in diesem Bereich war natürlich die Ideologie ganz stark ausgeprägt. Und wer dort studiert hatte, war dann natürlich mit dem Ende der DDR auch am Ende seiner Karriere anbelangt.
Als Studierender.
Als deutscher Studierender, genauso wie als Ausländischer. Da war klar, das passt nicht in die neue Zeit, das braucht keiner mehr. Das lohnt sich auch nicht, das weiter zu studieren. Wahrscheinlich wurden sie auch abgeschafft, diese Studiengänge. Und jedenfalls wurden diese Studierende auch nicht weiter gefördert. Ja, sodass sie auch jetzt gar nicht Interviewpartner werden konnten in diesem Projekt. Und das muss ich mal ganz, ganz klar sagen. Wir haben natürlich hier nur eine Auswahl treffen können und die ist in gewisser Weise zufällig. Ja, es sind alles Personen, zu denen wir Kontakte in Deutschland aufnehmen konnten, die auch Interesse hatten, sich mitzuteilen. Und das sind naturgemäß Menschen, die deren Geschichte irgendwie auch positiv ausgegangen ist, auch wenn sie Schwierigkeiten überwunden haben oder begegnet sind und damit zu kämpfen hatten. Und einige unserer ausländischen Alumni, die wir hier interviewt haben, sind ja auch DAD-Stipendiaten gewesen. Es waren ja genau diese Personen, die vom DAAD weitergefördert worden sind. Das ist ja die große DAAD-Geschichte dabei. Insofern zeigen wir hier einen Ausschnitt und es gibt ja andere Aspekte und auch Lebensläufe, bestimmt auch tragische Lebensläufe, die hier gar nicht zu Wort kommen, weil wir keinen Kontakt bekommen haben zu den Personen und die hier sich nicht ausdrücken konnten.
Dann lass uns doch zurückkehren zu den Interviewpartnern und Partnerinnen, die du gefunden hast und die wertvolle Einsichten gegeben haben. Hören wir doch noch mal rein, was Janusz, ich erinnere noch mal Schienenfahrzeugbau, schönes zusammengesetztes Wort, in Dresden studiert hat und wie er den Wert dieses Studiums für sich und seine berufliche Laufbahn dann später in Polen bewertet.
Das hat mir sehr solide Grundlage gegeben. Nicht nur was die Technik betrifft, auch die Sprache und Methodik der Arbeit und auch was Computer angeht. Weil damals sind in der DDR die ersten IBM-kompatible Computer gekommen und ich habe meine Diplomarbeit und meine Ingenieurarbeit schon auf Computer gemacht, wo ich verglichen habe die Methoden der Fahrzeugfahrtberechnung, Fahrdynamik, Kraftstoffverbrauch, die allen Methoden drei, die nach dem Krieg verwendet waren und eine die neue Methodik, die erstmal die Computer ermöglicht haben, weil die Iteration eine ausbleibende Gleichung ersetzt hat. Man konnte berechnen die Muster so lange, bis in einem gewissen Bereich die Werte sich einhielten. Und ich habe einfach gelernt, wie man mit Computern umgeht und wie man mit programmiert, selbst programmiert und was man kann daraus machen. Hm. Und das hat sehr profitiert bei meinem Berufsleben.
Der Janusz ist sehr zufrieden mit seinem Studium gewesen, offensichtlich. Und er bewertet das ja jetzt aus der Rückschau. Er kann sagen, was das für seine berufliche Entwicklung gebracht hat. Und offenbar hatte er eine sehr gute Qualität der Ausbildung in der DDR erhalten. Vielleicht mehr, als er eigentlich erwartet hatte ursprünglich. Also so ein bisschen überrascht klingt das auch. Und wirklich überrascht war er da von der technischen Ausstattung, von den Computern, mit denen er schon arbeiten konnte. Und auch Lilia Cuesta aus Kuba hat mehrere Dinge gesehen in Ost-Berlin damals, mit denen sie wirklich nicht gerechnet hatte.
Ja, ich musste recherchieren, studieren, publizieren musste ich hier. Aber ja, ich habe, wie gesagt, gearbeitet. Sagen wir so 7, 8 Monate in Kuba, habe auch meine Vorlesungen dabei gehabt, musste forschen und dann schreiben, was ich gefunden habe, bewiesen habe, kommen hier und dann waren 2 Monate intensive Arbeit mit dem Betreuer und auch Konferenzen und solche Sachen, Symposien und sowas gemacht. Es war sehr intensiv, ja. 86 bin ich das erste Mal hier gekommen, aber erstmal als noch nicht als Doktorand, sondern als Austausch zwischen Professoren. Aber natürlich wollten sie wissen, ob ich da tauge oder nicht. Ja. Und sie haben mich acken lassen. Also, ja. Beweisen Sie das und bringen Sie mir das nächste Woche gelöst. Und, ja. Also ich muss sagen, der Bereich war klein. Also so viele Doktorväter hatten sie nicht. Und ja, waren meistens zwei, der Professor, mein Professor und die Professorin, die Abteilung geleitet hat, die beiden hatten Doktoranden. Also da war noch eins, der kam danach, auch mein Mathematiker, auch meine Fakultät. Auch. Aber wenn man in die Mensa ging, das war voller Ausländer. Also alle die Lateinamerikanischen haben uns zusammengetan, weil wir alle Spanisch reden konnten. Und ich weiß, dass einmal war ich überrascht, dass eine aus Kuba Theologie studiert hat. Aha. Weil in Kuba war die Kirche war nicht so schön, so gut angesehen. Aber kam, um Theologie zu studieren hier. Und da war eine, die ich dachte, der ist auch aus Kuba, wo kommst du her? Ja, der kam aus Puerto Rico. Also USA letztendlich. Also mit der Messe war immer voller Überraschungen.
Elke, in einem fremden Land zu studieren, heißt meistens auch in einer fremden Sprache zu studieren. Und die kann auch sehr fremd werden. Ja, wenn ich quasi meinen Sprachraum verlasse oder in ein Land gehe, wo ja eine Sprache gesprochen wird, die gar nicht zu meiner europäischen Sprachfamilie zum Beispiel gehört. In Europa gibt's das, aber auch außerhalb Europas. Und ich weiß, dass du in Estland studiert, die Sprache gelernt hast und dann gearbeitet hast. Du warst ja DAD-Lektorin in Estland und du hast mir auch erzählt von deiner Zeit in China, wo du als frischer Absolventin hingegangen bist, auch mit einer Art kleinen Lehrauftrag, also du hast dort gearbeitet. Wie war es denn für dich, in China zu sein und dort, du hast ja nicht Chinesisch studiert vorher, du bist Anglistin.
So ist es,
nicht wahr? Genau. Und du hast noch andere Sprachenkenntnisse, aber Chinesisch gehörte nicht dazu. Und nun fandst du dich wieder, wo in China und wann war das, in welchem Jahr?
Das war 2002 in einer Stadt, die damals noch niemand kannte, heute jeder. Es war Wuhan. Mhm. Und ich kam über Peking nach Wuhan und verstand nichts. Ich las, ich verstand nichts, ich hörte, ich verstand nichts. Und wie du richtig sagst, ich war in China, um dort zu arbeiten, um zu lehren, um Deutsch zu lehren, aber eben auch, um da zu leben. Und in einem Land zu leben, dessen Sprache man nicht versteht, gar nicht versteht, kein Schriftzeichen entziffern kann, das war für mich eine große, große Herausforderung. Und wenn ich zurückführen darf auf unsere Protagonisten hier im Podcast, diese Personen sind in die DDR gekommen, zum größten Teil ohne Deutschkenntnisse, auch teilweise mit Deutschkenntnissen. Sie wollten nicht nur in der DDR leben für die Zeit ihres Stipendiums, sondern auch studieren und in einem Fach studieren, was nochmal besondere Sprachkenntnisse erfordert. Also nicht nur Brötchen kaufen, Bustickets kaufen, sondern Vorlesungen gemeinsam mit deutschen deutschsprachigen Kommilitoninnen und Kommilitonen folgen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung, als ich sie erlebt habe, denke ich. Und ich finde, es lohnt sich, da mal reinzuhören, wie sie das unterschiedlich beschreiben.
Die Motivation der Studenten war sehr groß. Sie wussten eigentlich, dass dieses Studium, der Abschluss des Studiums für sie die Chance ist, ein gutes Leben eigentlich zu haben, eine gute Stellung zu bekommen. Das hat sich ja später dann auch ein bisschen verändert. Aber sie waren wirklich motiviert, das Studium zu beenden, den Abschluss zu kriegen und damit auch wirklich weiterzugehen, sage ich jetzt mal. Ja,
ja, ich wollte immer mehr Elektronik studieren, aber das leider war in Ilmenau damals ziemlich weit weg und in so ein bisschen in Wäldern. Aber Dresden war eine Stadt. Ich dachte zuerst, ich fahre erstmal für ein Jahr, um Deutsch zu lernen und die Mentalität, deutsche Mentalität kennenzulernen. Nach einem Jahr kann ich erstmal entscheiden, will ich das Studium weitermachen oder komme ich zurück und studiere an der Warschauer Polytechnik, was mein der erste Absicht war. Damals gab es Aufnahmeprüfungen zum Studien. Für Auslandsstudium war so eine Prüfung auch, glaube ich, damals im Radom in einem Stadt. Man musste, bevor die normalen Prüfungen an üblichen Hochschulen angefangen haben, konnte man dort diese Prüfung machen. Wenn man aufgenommen war, da war man schon drin. Mhm. Nach der Aufnahme war noch zweiwöchiger Aufenthalt im Radom auch für künftige Studenten, wo man einigermaßen eingeführt war in das ganze Umfeld, was kommt. Ja? Also wir kannten grundsätzlich Deutsch von der Gymnasium oder von Privatunterrichten, aber wir hatten noch, bevor wir das Studium angefangen haben, glaube ich, einen Monat, jeden Tag einen intensiven Deutschsprachkurs. Mhm. Und glaube ich, dass diese Unterrichten vielleicht dauerten noch ein Jahr, das erste Studienjahr, und danach war eine staatliche Prüfung von Herder-Institut und jeder hat so ein Diplom bekommen, befreit von sämtlichen Sprachprüfungen, zugelassen zum Studium im deutschsprachigen Raum oder in der DDR.
Das war intensiv, also sozusagen fast den ganzen Tag. Dann, ja, das auch kurzer Zeit im Prinzip, das sind dann so 9 Monate, 10 Monate. In 10 Monaten muss man befähigt sein, Vorlesungen zu setzen und was zu verstehen. Aber letztendlich, also ganz am Anfang, klappt es auch nicht so richtig. Zumindest ich habe einiges Mal, wie ich gehört habe, auf welche Sprache, wie ich das aufgenommen habe, aufgeschrieben, dann musste man wieder im Wörterbuch suchen. Es ist nicht so einfach wie heute. Heutzutage hat man Internet und googelt man. Und ja, das, man hat schon viel zu tun ganz am Anfang, aber dann, das klappt aber. Hat es geklappt, auf jeden Fall.
Wir sind angekommen als Gruppe, die 7 Leute, und dann wurden wir aufgeteilt in unsere Räumlichkeiten. Ich habe ein Zimmer geteilt mit einem anderen Ghana. Ja, es war eine Ingenieurschule und umfunktioniert als Sprachschule. Aber wir waren nicht die Ersten, die dort waren. Es war in den vergangenen Jahren immer Sprachschule gewesen. Mhm. Aber neben uns oder in dem gleichen Gebäude waren auch Ingenieure, also wir waren also nicht nur Ausländer, sondern es waren auch Deutsche, die ein Ingenieurstudium gemacht haben. Mhm. Ja, es war allgemein Deutsch, aber auch Fachdeutsch. Mhm. Also insbesondere ging es darum, uns auf unsere Fächern vorzubereiten. Mhm. Und das heißt, wir müssten dann wieder Physik und Chemie und Mathematik machen. Die wollten uns, dadurch, dass wir von so unterschiedlichen Ländern kamen, also Ländern wie Afghanistan, Vietnam, so Mongolei, mit so unterschiedlichen Standards, wollten sie uns zunächst mal abprüfen, wo wir hinkommen sollten, ob einige geeignet wären, dann gleich mit einem Hochschulstudium anzufangen oder doch dann in ein Fachhochschulstudium zu machen.
Ja.
das war auch ein Ziel dieses Studiums, dieses okay. Sprachstudiums. Und deswegen haben wir einige Prüfungen gemacht.
Ja.
Und für mich war das nicht schwer. Die Dinge, die abgeprüft wurden, die hatte ich schon mhm. bereits gehabt. Aber als junger Mann war das sehr spannend für mich. Es war so ein Wettbewerb wieder.
Und danach machen wir ein so 8 Monate intensiv Deutsch in Vietnam an der Hochschule für Fremdsprache. Ja. Ja. Diese Hochschule gibt es immer noch. Es wird umbenannt in Hanoi-Universität. Aktuell. Mhm. Und übrigens, die Fakultät für Deutsch gibt es immer noch. Und so nach einem Jahr intensiv Deutsch, dann kamen wir nach DDR. Zuerst müssen wir ein Vorbereitungsjahr absolvieren. Wir kamen nach Nordhausen, ja, in Thüringen.
Ja.
Machen wir ein Jahr Vorbereitungsstudium, so Vergleich wie Studienkolleg aktuell.
War das auch Herder-Institut?
Ja.
Eine Dependance, ja, eine Filiale vom Herder-Institut?
Ja, 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 ja. Da dann lernen wir Deutsch, ich glaube Deutsch, Biologie, Chemie, Physik und Landeskunde.
Elke, wir wissen aus eigener und aus beruflicher Erfahrung, dass ohne Sprache nichts geht. Bisschen salopp ausgedrückt. Etwas spezifischer gesagt, die Beherrschung der Sprache ist erfolgsentscheidend für das Studium und für das Zurechtkommen im Gastland. Unbedingt. Das gilt überall in der Welt und das gilt natürlich auch in Deutschland und insbesondere dann, wie du herausgestellt hast, wenn das gesamte Studium in deutscher Sprache stattfindet. Wir haben jetzt von verschiedenen Erfahrungen gehört und gesehen, es gibt nicht einen Weg, zur deutschen Sprache. Es gab nicht einen Weg, sondern es gab verschiedene Wege. Manche hatten Vorkenntnisse im Deutschen aus der Schule oder aus einem vorgeschalteten Intensivkurs im Heimatland. Andere kamen als Nullanfänger nach Deutschland. Es sieht so aus, dass das Ausländerstudium in der DDR in seinen Strukturen auf all das vorbereitet war, auf all diese Fälle und da angeknüpft hat und offensichtlich in der Lage war, alle dann wirklich auch studienfit zu machen.
Einerseits waren die Strukturen scheinbar vorhanden und die Programme, die es gab, waren auch erfolgreich. Auf der anderen Seite haben die Menschen, die diese Programme wahrgenommen haben, die Deutsch gelernt haben, das auch mit großem Erfolg getan, mit großem Fleiß. Wenn wir hören, dass binnen 9 Monaten, 10 Monaten, das ist nicht mal ein Jahr, jemand geschafft hat, die Sprache so zu beherrschen, eine Vorlesung in einem Fach, technischen Fach, wir haben das vorhin gehört, so zu lernen, dieser Vorlesung zu folgen. Und diese Vorlesung war sprachlich nicht weichgespült, damit ausländische Studierende der folgen konnten. Da saßen Deutsche drin, wie auch ausländische Studierende. Und da mussten die durch. Und die hatten diesen Drive, sage ich jetzt mal, das nötigt mir großen, großen Respekt ab, mit welcher Energieleistung sie die Sprache gelernt haben und dadurch ihr Studium zum Erfolg geführt haben. Wir wissen aus Studien, hast du am Anfang erwähnt, dass die Beherrschung der Unterrichtssprache an der Universität ein großer Erfolgsfaktor ist, wenn man ein Studium beenden möchte. Wenn wir heute auf Studienabbrecher schauen, dann wissen wir, dass das Nichtbeherrschen der Sprache, in der die Vorlesungen, die Seminare, die Übungen durchgeführt werden, ein Faktor, ein entscheidender Faktor ist, ein Studium nicht erfolgreich beenden zu können. Das ist in den Fällen, die wir hier gehört haben, offensichtlich nicht der Fall. Beide Seiten scheinen dazu beigetragen zu haben.
Und es fällt dann auch auf, dass es eine Kombination gibt aus allgemeinsprachlichem Deutschunterricht, aber die Stipendiaten berichten auch immer von der Fachsprache, ja, in der sie unterrichtet worden sind. Und gleichzeitig hört man auch, wurden sie auch fachlich, vor allem in den Naturwissenschaften, also nicht nur fachsprachlich, sondern auch sie haben auch Fachunterricht bekommen. Also man würde das heute vielleicht in einem Studienkolleg vermuten.
Ja, ja.
Die drei Elemente haben wir da rausgehört, die gab es parallel, ja?
Offensichtlich, und die gibt es ja heute auch noch. Und auch hier haben wir wieder so, vielleicht, wenn man die universelle Erkenntnisse nennen darf, dass Sprache, ohne Sprache geht's nicht, wie du sagst. Ich muss die Sprache beherrschen, um in einem Land studieren zu können. Und was hilft dafür? Vorbereitende Sprachkurse, entweder in der Heimat oder dann im Zielland. Bei unseren Personen hier war es die DDR.
Wir haben jetzt noch einen ganz besonderen O-Ton mitgebracht. Es ist mir nämlich gelungen, eine ehemalige Lehrerin im Herder-Institut zu treffen. Heute Professorin, das ist die Frau Professor Hirschfeld, die in Eilenburg bei Sachsen lebt, wo ich sie besuchen konnte. Die Professorin an der Universität Halle war, sie ist gerade in Ruhestand gegangen. Und die als junge Absolventin oder war Studentin, ich weiß nicht, die jedenfalls am Herder-Institut eingesetzt war als Sprachlehrerin und berichten konnte, wie es für sie als Lehrerin aussah, in diesen fremdsprachigen Klassen zu unterrichten.
Das Herder-Institut, das verantwortlich war, diese Sprachkurse anzubieten für die ausländischen Studierenden, richtig?
Ja, das Herder-Institut in Leipzig, ja, das seinen Hauptstandort in Leipzig hatte und verbunden war mit der Universität Leipzig, das aber auch, weil offensichtlich der Bedarf an Deutschunterricht so groß war, dass man ihn gar nicht in Leipzig allein befriedigen konnte, auch andere Standorte hatte. Und die tauchten hier ja auch auf. Ich glaube, wir haben von Glauchau gehört, von Nordhausen,
ja,
in Thüringen, in Halle und Dresden, glaube ich, gab es auch Außenstellen dazu. Und das Herder-Institut gibt es in neuer Form, auch heute noch an der Universität Leipzig, und wir haben eine spezielle Episode, dazu gibt es nämlich sehr viel zu erzählen, ja, was an diesem Herder-Institut alles los war, gerade in der Wendezeit, was da passiert ist und wie es ja aus dem Umbruch hervorgegangen ist und was daraus heute geworden ist in Nachfolgeinstitutionen. Aber das ist heute nicht unser Thema, aber wir haben die das Vergnügen, jetzt mal Frau Professor Hirschfeld zu hören, wie es für sie damals als Lehrerin war, ausländische Klassen zu unterrichten.
Diese Abteilung war sehr groß, die Studierende auf ein Studium in der DDR vorbereitet haben, und die wurde auch in drei verschiedene fachliche Bereiche nochmal unterteilt, nämlich in den gesellschaftswissenschaftlich-sprachlichen Bereich, naturwissenschaftlich-technischen und medizinischen Bereich. Ich selber war bei den Naturwissenschaftlern gelandet, aber ich habe dort Deutschunterricht gegeben und es gab dort auch Fachunterricht in Mathematik, Physik, Chemie, je nachdem, wohin dann das Studium gehen sollte. Diese Studierenden kamen ohne Vorkenntnisse und wir hatten 9 Monate Zeit von September bis Ende Juni oder bis Juni, um sie so weit zu bringen, dass sie sprachlich und fachlich wie ein deutscher Abiturient ein Studium an einer deutschen, also DDR-Universität oder Hochschule aufnehmen konnten. Mhm. Das war so organisiert, dass wir zu zweit eine Gruppe hatten. Der Unterricht fand 6 Tage in der Woche statt, jeden Tag 6 Stunden. Die Gruppen 12 bis 15. Meine erste Gruppe waren 12 Lernende aus 10 verschiedenen Ländern und Sprachen. große Herausforderung. Wir konnten als die beiden Lehrpersonen absprechen, wer welchen Tag unterrichtet. Das konnten wir frei einteilen. Und haben es immer so gemacht, dass einer mal Sonnabend und einer mal Montag unterrichtet hat, damit wir ein bisschen Wochenende haben. Aber wenn mal jemand zwei freie Tage in der Woche brauchte, hat der andere halt den Unterricht übernommen. Das ging völlig unkompliziert. Wir waren auch für die Betreuung der Studierenden verantwortlich. Das heißt, wir sind zum Beispiel, gab es Geld für Wintersachen, wir sind mit denen einkaufen gegangen und haben warme Mützen und Jacken gekauft. Oder wir haben Bücher für sie mit ihnen eingekauft. Ne? Also wir haben alles Mögliche gemacht, waren mit denen im Theater, haben die in ihrem Wohnheim besucht. Die waren alle in einem Wohnheim untergebracht.
So, lieber Alex, als Letzte haben wir ja eine Lehrerin gehört. Bringt mich glatt zu der Frage, am Ende dieser Episode, was haben wir denn gelernt?
Ja, da kann ich jetzt nur drauf antworten. Melden muss ich mich nicht. Du nimmst mich ja schon dran. Ich habe echt eine ganze Menge gelernt. Ich habe zunächst mal gesehen, dass Leute aus verschiedenen Ländern auf sehr verschiedenen Wegen in die DDR gekommen sind. Ja, es gibt nicht den Einheitsweg, sondern ja, sehr verschiedene Wege, je nach Land und familiärer und persönlicher Situation. Ich habe gelernt, dass die individuellen Motivationen nicht weit entfernt sind von denen, die wir auch heute noch kennen in Bezug auf das Auslandsstudium. Ich habe gelernt, dass Familientradition und Sprache auch eine Rolle spielen und Sprache ja ein Schlüsselfaktor ist und die DDR gut vorbereitet war darauf und strukturiert in der Art und Weise, wie wir uns das vielleicht heute auch wünschen würden. Ich habe gesehen, dass die DDR technisch-technologisch wohl ja, Interessantes anzubieten hatte und ja, und dass sie auch für einige Überraschungen gut war, ja, dass Phänomene gab, Dinge gab, mit denen die Stipendiaten nicht gerechnet haben damals und ich persönlich auch nicht.
Ja, und ich habe gelernt, dass ich mich freue, diese Personen, die wir hier kennengelernt haben, wiederzusehen und wiederzuhören.
Ja, und das werden wir auch und werden dann darüber sprechen, wie es denn war, wenn man dann einmal angekommen war, die Sprachausbildung abgeschlossen hatte, dann am Studienort wohnte. Wie war ja die Wohnsituation im Wohnheim? War das meistens? Wie war der Kontakt eigentlich zur deutschen Bevölkerung, zu den Kommilitonen, aber auch zu den Menschen außerhalb der Universität? Welche Rolle spielte ja die politische Indoktrination? Da lief ja ein ganz schönes Programm mit. Wie haben die Studierenden das in ihrem Alltag erlebt? Ja, und dann kommt 1989, ja, die Wendezeit, und auch für die ausländischen Studierenden ändert sich sehr viel.
Das klingt spannend, Alex. Freue ich mich sehr drauf. Freut ihr euch auch drauf? Es wird sich lohnen. Bis dahin.
Bis dahin.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.